Heißt Studentenmission Deutschland. Wir sind Christen an der Uni, wie der Name Mission ja schon sagt. Und ja, uns gibt es deutschlandweit. Wir sind eine überkonfessionelle Gruppe. Und wir sind einfach Studierende aus verschiedenen Fachbereichen. Ja, und diese Veranstaltung heute, die steht im Rahmen der Hochschultage. Denken, Glauben, Erleben. Ja, und es gab schon zwei Abende am Dienstag und am Mittwoch. Einmal Jesus Geschichten oder Geschichte und Jesus ein heruntergekommener Gott. Und heute ist das Thema Jesus, gibt es ein Leben vor dem Tod?
Die letzten beiden Abende, da hatten wir ja schon uns mehrere Leute erzählt, was sie so mit Jesus erleben oder wie sie zum Leben mit Jesus gekommen sind. Und heute Abend darf ich Saki zu uns nach vorne bitten und er will uns auch was erzählen. Saki.
Ich darf das nicht so nah am Mund halten, glaube ich, ne? Okay.
Sehr gut.
Hört man nicht gut?
Ja? Wunderbar.
Ja.
Okay. Saki, willst du dich uns kurz vorstellen?
Ja, also ich heiße Saki und studiere BWL und versuche langsam fertig zu werden mit dem Studium. Mit den Nerven bin ich schon fast fertig. Komme ursprünglich aus Griechenland. Also ich sage das deshalb, dass wenn ich Fehler mache, wenn ich spreche so wortschatzmäßig, dass man manchmal verzeiht, ne?
Ja, Saki, wie kam es bei dir dazu, dass du mit Jesus lebst? Also, Saki ist Christ, der ist bei uns in der SMB. Und wie kam es dazu, dass du mit Jesus lebst, dass du eine Beziehung zu ihm hast?
Ja, bei mir war das so, dass ich, sozusagen bin ich so in einer christlichen Familie aufgewachsen. Also ich habe das von so sehr früh im Alter schon erlebt, wie meine Eltern zu Jesus dann sich bewusst entschieden haben für Jesus. Und ich war damals so 6, 7 Jahre alt. Das heißt, ich konnte mich auch an das Leben vorher meiner Eltern erinnern, besonders meines Vaters. Der war ein bisschen ziemlich ein wilder Typ und der manchmal war ein bisschen laut und er hat so Türen kaputt gemacht mit seinen Füßen und also kaputt getreten sozusagen. Ich habe mal so eine Situation miterlebt. Ich habe geschlafen und da höre ich auf einmal so einen Krach, ganz dollen, lauten Krach. Und ich musste dann wach werden und dann wusste ich gar nicht, was los war. Aber dann hörte ich meinen Vater kommen, singend und fröhlich. Ja, er hatte ein paar Bierchen mehr getrunken oder so und konnte den Schlüssel nicht finden von der Tür und hat gedacht, ja, kann ich doch die Tür einfach so aufmachen. Starker Mann bin ich doch, die Tür gehört doch mir. Und hat einmal so gemacht und die Tür ist weggeflogen. Gut, und also das war vor seinem Christseinwerden und danach ist ein ganz anderer Mensch geworden. Der ist dann viel ausgeglichener geworden, sage ich mal so. Bei mir war das so, ja, ich habe das so alles erlebt und ich hatte irgendwie in mir so eine Neigung zu Gott, sage ich mal so. Also ich habe immer Gott so gesehen als meinen Vater. Also vielleicht kommt das auch von meiner Oma, weil meine Oma hat immer mit mir gebetet und so. Vor dem Schlafen hat immer gesagt, ja, Junge, du sollst beten vor dem Schlafen und Gott, dass Gott dich behütet und so. Und ja, und das habe ich dann halt so geglaubt, ne? Und habe ich auch dann zum Teil gemacht. Und so sind die Jahre vergangen und irgendwann, als ich ein Jugendlicher war, bin ich in so einer Versammlung in der Art wie hier heute so ähnlich gegangen, wo man dann, wo ein Prediger über Jesus gesprochen hat. Ja, und ich hatte nichts dagegen, ich wollte mir die Predigt anhören und saß ganz vorne. Und der Mann hat gesprochen über Jesus und dass er also für seine große Liebe für uns und dass jeden von uns sehr doll lieb hat und dass er für uns, für jeden Einzelnen auf die Welt gekommen ist, um für uns zu sterben, für unsere Sünden zu sterben und so die Möglichkeit zu geben, eine Beziehung mit ihm zu beginnen. Und zwar eine persönliche, eine lebendige, eine Liebesbeziehung. Und er hat erzählt, dass Christsein keine Religion ist, sondern dass es eine Liebesbeziehung ist. Und ja, und er hat auch gesagt, dass wenn man das nicht annimmt, also man kann das als Geschenk annehmen und einfach Danke sagen und dass Jesus alles für uns schon vollbracht hat und für alles bezahlt hat. Und wir müssen nichts weiter tun, als nur Danke sagen und das annehmen als Geschenk. Nichts weiter. Ja, diese Worte haben mich einfach fasziniert. Und ich habe das bis zu diesem Zeitpunkt nicht so einfach klein im Kopf gehabt. Ich wusste es halt nicht so genau, ne? Aber dann habe ich das verstanden endlich, was das, ne, alles bedeutet, was Jesus für uns gemacht hat. Und ich habe keine zweite Sekunde nachdenken müssen. Ich habe einfach, ich wollte das auch annehmen, dieses Geschenk. Dann hat der gute Mann uns Zeit gelassen, hat gesagt, ja, wenn ich lasse jetzt eine Zeit zum Gebet, zum persönlichen Gebet, innerlichen Gebet. Und hat gesagt, der jetzt sich für Jesus entscheiden möchte, kann einfach Danke sagen. Nichts weiter. Danke, Jesus, dass du auch für mich gekommen bist, auch für mich gestorben bist, für mich den Sünder. Und das als Geschenk annehmen. Und das habe ich auch getan. Und ich war irgendwie, nachdem ich dieses Gebet gesprochen habe und nachdem diese Zeit zu Ende war, habe ich innerlich so eine große Freude gespürt. So einen Frieden und so eine Freude, die ich nicht mit Worten beschreiben kann. Also ich wollte jeden Menschen in diesem Raum umarmen und küssen. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe es auch keinem gesagt, dass ich das Gebet gesprochen habe. Das wusste nur ich. Ich habe es dann später erzählt. Ja, ich glaube, das war im Großen und Ganzen so meine Geschichte.
Sehr schön.
Willst du noch was von mir wissen?
Nee, das reicht schon. Danke.
Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, genau. Auf euren Plätzen sind Zettel, also grüne, orangene und weiße. Und ihr könnt da eure Kritik aufschreiben. Feedback, also was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Und ja, ihr könnt halt auch Fragen aufschreiben, die euch während des Vortrags einfallen oder danach. Und die werden dann Leute einsammeln und der Referent wird die dann nach dem Vortrag beantworten. Genau. Und ja, was ich jetzt schon mal vorwegnehmen kann, ist, dass nach dem Vortrag ein Café sein wird und draußen in der Unihalle. Und dass ihr da auch noch Fragen klären könnt und euch einfach mit S&D-Lern unterhalten könnt. Genau.
Okay, unser Referent heute Abend ist Matthias Clausen. Er ist Theologe, kommt aus Münster und, wie er selber sagt, praktizierender Christ. So, bitteschön.
Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Ich weiß nicht, ob euch dieser Satz bekannt vorkommt. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Das war das Motto des Films Matrix Revolutions, des dritten Teils der Matrix-Filmtrilogie. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Matrix 1 habt ihr ja bestimmt alle gesehen. Die Sequels hatten nicht so gute Kritiken. Ich fand sie jedenfalls ganz gut. Was auch immer man über diesen Film denkt, er war auf jeden Fall erfolgreich. Vor allem der erste Teil der Matrix-Trilogie war erfolgreich. So erfolgreich, dass ich ein ganz nettes Zitat gefunden habe von Carrie Ann Moss. Das war die Schauspielerin, die die Figur der Trinity verkörpert hat in dem Film. Die hat gesagt, seit dem Film Matrix kann ich keine Sonnenbrillen mehr tragen. Sobald ich eine aufsetze, erkennen mich die Leute. Das fand ich ganz nett. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Das gilt natürlich nicht nur für die Matrix-Filmtrilogie wahrscheinlich. Es gilt auch für diese Vortragsreihe, diese Hochschultage Denken, Glauben, Erleben. Zumindest vorläufig. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Angeboten, über Glauben nachzudenken und zu reden. Das werdet ihr nachher noch hören. Es gilt auf jeden Fall für das Leben insgesamt. Das Leben hat ein Ende. Deswegen der Titel dieses Vortrags: Gibt es ein Leben vor dem Tod? Mit anderen Worten, was macht eigentlich das Leben lebenswert? Allgemein, was macht das Leben lebenswert? Ganz allgemein. Und auch ganz konkret angesichts seiner Grenzen. Was macht das Leben lebenswert angesichts seiner Grenzen, angesichts des Todes? Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige von euch denken, das ist aber doch ein bisschen eine sehr große Frage. Wir haben Donnerstagabend 18.30 Uhr, sind in einem Hörsaal in Bielefeld. Ist das nicht eine bisschen sehr große Frage, jetzt über den Tod und das Leben angesichts des Todes nachzudenken? Wie ist das überhaupt mit solchen großen existenziellen Fragen, wie zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens oder wer bin ich oder was will ich mit meinem Leben? sind die nicht eigentlich sehr großformatig? Jetzt muss ich zugeben, dass ich mir solche Fragen auch nicht täglich stelle. Also es ist nicht so, dass ich mich morgens vor den Spiegel stelle und sage, wer bin ich oder was ist der Sinn meines Lebens, sondern wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, dann sage ich mehr so Sachen wie, ich kenne dich nicht, ich wasche dich trotzdem. Deswegen möchte ich klein anfangen, ganz klein. Die Antworten auf die Frage, was macht das Leben lebenswert, die sind ja ziemlich individuell. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Die Antworten, die Leute geben auf die Frage, was macht dein Leben lebenswert, die sind ziemlich individuell. Das kann man unter anderem überprüfen, wenn man mal auf www.jetzt.de nachschaut. Jetzt.de, das ist das Online-Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung. Könnt ihr mal reinschauen, das ist ganz witzig, da gibt es unter anderem das sogenannte Lebenswertforum. Also bei diesem Online-Jugendmagazin gibt es eine Seite, wo Leute per E-Mail Gründe einschicken können, warum es sich diese Woche zu leben lohnt. Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt, das sind sehr individuelle Gründe. Zum Beispiel, warum lohnt es sich diese Woche zu leben? Weil der Sonnenübergang, Aufgang über dem Ruhrgebiet so schön ist. Mag erstaunlich klingen, ist aber so. Oder Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt, um 3 Uhr nachts Chili con Carne kochen. Oder Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt, weil ein überzogenes Girokonto manchmal so egal ist. Oder warum es sich diese Woche zu leben lohnt, den FC Bayern verlieren sehen. Das ist einfach schön. Ja, also die Antworten auf die existenzielle Grundfrage, was macht mein Leben lebenswert, die sind sehr individuell. Ich bin dennoch dafür, die Frage auch ganz allgemein zu stellen. Ganz allgemein. Aus mindestens 2 Gründen. Erstens, weil wir es können. Ich bin dafür, diese existenzielle Grundfrage, was macht mein Leben lebenswert, auch angesichts des Todes, ich bin dafür, diese Frage durchaus auch einmal zu stellen, einfach weil wir es können. Wir sind als Menschen dazu in der Lage, zu unserem Leben so einen Schritt zurückzutreten und es sozusagen von außen zu betrachten und uns zu fragen, Moment, was lebe ich da eigentlich? Was für eine Aussage mache ich mit meinem Leben, mit der Art und Weise, wie ich lebe? Und will ich diese Aussage machen? Das ist heutzutage gar nicht so leicht, hin und wieder so zurückzutreten, weil wir in einer multimedialen Gesellschaft leben, in der wir ständig irgendwelchen Input von außen bekommen. Und es gar nicht so leicht ist, mal zur Ruhe zu kommen. Also vielen Menschen fällt es echt schwer, mal zu schweigen. Das kann ich persönlich bezeugen. Aber ich möchte euch das mal empfehlen. Wenn ihr nachher heute Abend nach Hause kommt, versucht das doch mal. Schaltet einfach mal alles aus. Den Computer, den CD-Player, den Walkman, den Fernseher, den Minidisc-Player, das Handy. Schaltet einfach mal aus und probiert mal, was dann passiert. Einfach mal alles abschalten und ruhig werden und nachdenken. Was will ich eigentlich mit meinem Leben? Welche Aussage mache ich mit meinem Leben? Und will ich diese Aussage machen? Welche Antwort gebe ich auf die Frage, was macht mein Leben lebenswert angesichts des Todes? Das sollte man sich hin und wieder mal gönnen. Also, ich bin dafür, diese große Frage durchaus einmal zu stellen. Erstens, weil wir es können. Und zweitens, weil wenn wir es nicht tun, wir oft dem Wenn-Dann-Prinzip anheimfallen. Mit anderen Worten, also wenn wir diese Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, was will ich mit meinem Leben, wenn wir die nie grundsätzlich stellen, dann sind wir zumindest in der Gefahr, so diesem Wenn-Dann-Prinzip zu erliegen. Das möchte ich gerade mal erläutern, das Wenn-Dann-Prinzip, das funktioniert folgendermaßen. Da ist man an der Schule, ist in der zwar ganz netten, aber tendenziell nervigen Oberstufe und sagt sich, wenn ich erstmal das Abitur hinter mir habe und an der Universität bin, dann geht es mir gut. Dann ist man an der Uni und merkt, dass auf einmal zahllose Fragen auf einen einströmen. Zum Beispiel, wo bitte geht's zu S328 oder wo kriege ich Karten für den Kopierautomaten? Was darf ich den Hausmeister meines Wohnheims fragen, wenn er denn mal da ist? Das sind so die Fragen, die auf einen einströmen und man sagt sich, okay, also wenn ich mich hier erstmal eingefunden habe, wenn ich hier erstmal gesettelt bin, dann geht's mir gut. Dann stellt man fest, aha, es gibt ja noch die Zwischenprüfung, das Vordiplom. Wenn ich das erstmal hinter mir habe, dann geht es mir gut. Wenn ich dann das Diplom bzw. das Examen hinter mir habe, dann geht es mir gut. Wenn ich erstmal auf dem Arbeitsmarkt angekommen bin, dann geht es mir gut. Wenn ich erstmal die Partnerin, den Partner fürs Leben gefunden habe, dann geht es mir gut. Wenn wir erstmal Kinder gefunden haben, wenn erstmal die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, wenn ich erstmal die Midlife-Crisis hinter mir habe, wenn ich erstmal in Rente bin, dann ganz bestimmt geht es mir gut. Also, übrigens, das war jetzt der Makrobereich. Mit des Mandant-Prinzips, das gibt es auch im Mikrobereich auf eine Woche verteilt. Die Woche fängt montags an. Montag ist ja kein schöner Tag und man sagt sich, okay, heute ist Montag, mir geht's nicht gut. Wenn erst einmal Freitag ist und ich auf einer Fete bin, auf die ich mich gefreut habe, dann geht es mir gut. Dann ist man auf dieser Fete. Leider ist diese Fete sehr langweilig und man sagt sich, wenn ich erst mal morgen ausschlafen kann, dann geht's mir gut. Leider wohnt man aber gegenüber von einer Baustelle, die aus unerfindlichen Gründen auch samstags arbeitet und so weiter. Also ihr scheint das zu kennen. Ich nenne das immer das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit. Und dass ihr mich richtig versteht, ich finde es völlig in Ordnung, sich auf Dinge zu freuen, die in der Zukunft liegen. Das mache ich auch und darum wird es übrigens heute gehen, großenteils. Vorfreude finde ich eine prima Sache, aber es kann ja nicht sein, dass man dadurch so die grundlegende Frage, was macht mein Leben eigentlich lebenswert, die ganze Zeit verschiebt. Also ihr merkt ja, ne? Mit diesem Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit kann man die grundlegende Frage, was macht mein Leben lebenswert, sinnvoll, gelungen, prinzipiell ewig in die Zukunft verschieben und sie niemals ernsthaft beantworten. Es empfiehlt sich doch mal jetzt schon, sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich mit meinem Leben insgesamt? Denn sonst liegt es ja nahe zu sagen, okay, ich stecke mir Ziele, die ich erreichen möchte und wenn ich die Ziele erreiche und merke, also so richtig gelungen kommt mir mein Leben immer noch nicht vor, dann kommt man auf die Idee, aha, dann verfolge ich einfach nur noch die gleiche Strategie und erhöhe die Intensität. Also ich sage, ich habe gedacht, ich bin glücklich, mein Leben ist lebenswert, wenn ich beruflichen Erfolg habe. Jetzt habe ich beruflichen Erfolg, aber so richtig gelungen kommt mir mein Leben immer noch nicht vor. Vielleicht muss ich einfach noch mehr Geld verdienen, noch tollere Noten haben, noch exotischere Urlaube machen und so weiter. Also nochmal, es ist völlig in Ordnung, Entscheidungen, die man getroffen hat, auch nochmal zu revidieren, aber man soll sich doch nicht einreden, dass man damit die grundlegenden Fragen auf jeden Fall klärt. Die Frage bleibt doch, warum will ich überhaupt Ziele erreichen? Was will ich in meinem Leben insgesamt? Ich finde, das Leben ist zu kostbar, um sich diese Frage nicht zu stellen. Was ändert sich denn, mag jetzt sich der eine oder andere fragen, wenn man Christ wird? Das ist ja immerhin eine christliche Veranstaltung hier, also rechnet ihr vermutlich damit, dass ich jetzt irgendwas Christliches sage. Was ändert sich denn, wenn man Christ wird? Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere die Sorge hat, dass so sehr vorhersehbare Antworten kommen. Von der Art und Weise, wie sie in der berüchtigten christlichen Kinderstunde oft gegeben werden, von der ihr zum Teil wahrscheinlich schon gehört habt. Die berüchtigte christliche Kinderstunde, wo auch immer die gleichen Antworten gegeben wurden und wo einmal die Leiterin sagt, liebe Kinder, ich stelle euch jetzt ein Rätsel. Es ist klein, braun, hat einen langen Schwanz und springt von Ast zu Ast. Was ist das? Alle schweigen, dann meldet sich zaghaft ein kleiner Junge und sagt, also es hört sich für mich wie ein Eichhörnchen an, aber so wie ich den Laden kenne, ist es ja doch wieder Jesus. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr die Sorge habt, dass jetzt solche Antworten kommen. Und nun hat das, was ich sage, tatsächlich zentral mit Jesus zu tun. Aber ich behaupte, es ist ein kleines bisschen komplexer. Welche Auswirkungen hat denn das Christsein auf das Leben? Was bringt mir Christsein? Was macht das mit diesem ganzen Phänomen von dem Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit und so weiter? Wie antwortet das Christsein auf die Frage, gibt es ein Leben vor dem Tod? Ein kleiner Einschub. Man könnte ja sagen, diese Frage, was bringt mir Christsein, ist so ein bisschen sehr nutzenorientiert. Also man fragt nur danach, was bewirkt denn eine bestimmte Überzeugung und fragt gar nicht nach der Überzeugung selbst. Deswegen möchte ich mal einschieben, dass ich finde, dass man schon zuallererst nach der Wahrheit fragen sollte. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, es gehört zu unserer Würde als Menschen, nach der Wahrheit zu fragen. Nicht nur nach dem, was funktioniert, sondern nach dem, was wirklich gilt und was stimmt. Und zwar einfach aus dem Grund, nochmal, weil unser Leben zu kostbar ist, um sich nur mit bloßen Meinungen abzugeben. Also eigentlich ist die erste Frage, die ich mir wünsche, dass wir stellen, was ist denn wahr? Ist der christliche Glaube wahr? Und dann können wir auch darüber nachdenken, wie er sich auswirkt. Einschub Ende. Denn Jesus sagt ja im Neuen Testament so Sachen wie, die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, er sagt, ihr werdet schon die Wahrheit auch daran erkennen, welche Auswirkungen sie auf euer Leben hat. Es ist also okay, den christlichen Glauben auf diese Auswirkungen hin zu überprüfen und zu fragen, okay, was passiert denn, wenn ich Christ werde? Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Wie wirkt sich das auf die existenziellen Grundfragen aus? Diese Überprüfung ist erlaubt, meines Erachtens. Okay, was ändert sich, wenn man Christ wird? Zuerst möchte ich mal die Begriffe klären. Was ist eigentlich ein Christ? Mit anderen Worten, ich möchte unseren mentalen Schreibtisch aufräumen. Jetzt habe ich mal gehört, ein aufgeräumter Schreibtisch ist ein Zeichen von Unsicherheit, aber ich glaube nicht, das gilt für Definitionen. Ich glaube, dass Definitionen schon geklärt sein sollten, bevor man weiter nachdenkt. Was ist Christsein? Ich möchte das mal verdeutlichen anhand von zwei gängigen Missverständnissen von Christsein. Viele Menschen glauben, erstens, Christsein heißt, zu einer Kirche zu gehören. Das ist ein ganz verbreitetes Missverständnis. Die Vorstellung, Christ ist jemand, der zu einer Kirche gehört. Das könnt ihr sehr leicht überprüfen, wenn ihr durch die Fußgängerzone von Bielefeld geht und plötzlich auf die Idee kommt, jemanden zu fragen, bist du Christ? Dann wird er wahrscheinlich sagen, naja, ich bin katholisch oder ich bin evangelisch. Und das ist aber gar keine Antwort auf die Frage. Denn natürlich gehört es zum Christsein dazu, dass man zu einer christlichen Gemeinschaft dazugehört. Das ist es aber noch nicht. Versteht ihr? Wenn jemand sagt auf die Frage, bist du Christ? Naja, ich gehöre zu einer Kirche. Dann ist es ungefähr so, als wenn man ihn fragt, sag einmal, bist du eigentlich verheiratet? Und er sagt, naja, ich war schon mal im Standesamt. Das ist ja keine Antwort auf die Frage. Ja? Okay, das ist also das erste Missverständnis. Natürlich gehört Gemeinschaft zum Christsein dazu. Aber das ist nicht das, was Christsein ausmacht, was es definiert. Das zweite gängige Missverständnis ist, Christ ist jemand, der vorbildlich lebt. Also das erste war das institutionelle Missverständnis, das zweite ist das moralische Missverständnis. Die Vorstellung, ein Christ ist jemand, der vorbildlich lebt. Das kann man auch prima überprüfen, wenn man Leute fragt, sag einmal, bist du Christ? Dann kriegt man sehr oft die Antwort, naja, ich bemühe mich. Oder auch, das würde ich von mir nicht zu behaupten wagen. Die Antwort kriegt man relativ häufig. Ich halte das auch für ein Missverständnis. Denn natürlich redet das Neue Testament davon, dass der christliche Glaube Auswirkungen auf das Leben hat, dass es sozusagen Nebeneffekte sind. Das ist aber nicht die Sache selbst. Also wenn jemand sagt, ein Christ ist jemand, der vorbildlich lebt, dann ist das ungefähr so, als ob ich jemanden von euch fragte, sag einmal, bist du ein Mann? Und derjenige würde sagen, naja, ich bemühe mich. Oder auch, das würde ich von mir nicht zu behaupten wagen. Also, es geht beim Christsein um eine Identitätsfrage, nicht in erster Linie um ein Verhalten. Das Verhalten kommt hinzu, aber das macht die ganze Sache nicht aus. Wo kriegen wir denn positiv die Klärung des Begriffes Christ her? Halten wir uns an die ursprünglichen Dokumente im Neuen Testament. In Apostelgeschichte Kapitel 16 kommt das Wort Christ, Christianos oder Christianoi auf Griechisch, zum ersten Mal vor. Und die Christianoi, die Christianer, die Christusleute, von denen da die Rede ist, das sind Leute, die durch die Missionsverkündigung der Apostel zum Glauben gekommen sind. Also die Botschaft, die die Apostel, die urchristlichen Missionare von Jesus gepredigt haben, angenommen haben. Und weil das die erste Erwähnung des Wortes Christ ist, leite ich von daher auch ab, was ich als einen Christen bezeichnen würde und würde mal die Definition wagen. Ein Christ ist jemand, der eine vertrauensvolle Beziehung zu dem Gott hat, der sich uns in Jesus Christus bekannt macht. Ein Christ ist jemand, der eine vertrauensvolle Beziehung zu dem Gott hat, der sich uns in Jesus Christus bekannt macht. Das möchte ich gerne erläutern. Ich habe gestern gesagt, dass wenn wir Christen von Gott reden, dass wir nicht einfach irgendeine theologische Idee meinen oder ein philosophisches Konstrukt, sondern dass wir glauben, dass Gott sich an einer ganz konkreten Stelle in der Geschichte der Menschheit bekannt gemacht hat. Und zwar in der Person Jesus Christus, dass er sagt, ihr könnt viel spekulieren darüber, wer ich bin, wie ich bin, was mein Charakter ist. Wenn ihr wirklich sicher wissen wollt, mit wem ihr es zu tun habt in mir, schaut euch diesen Jesus von Nazareth an. Das ist eine der ganz zentralen Aussagen des christlichen Glaubens. Dass wir glauben, Gott ist gar nicht ein nebulöses, religiöses Ideal, das wir uns aus den Fingern saugen, sondern Gott macht sich konkret bekannt in einer Person. Und über diese Person kann man nachlesen im Neuen Testament, was die so gesagt und getan hat. Und davon kann man ablesen, wer und wie Gott ist. Das ist unsere Überzeugung. Jetzt habe ich gesagt, eine vertrauensvolle Beziehung. Ein Christ ist jemand, der zu diesem Gott eine vertrauensvolle Beziehung hat. Wieso vertrauensvoll? Vertrauensvoll ist diese Beziehung deswegen, weil der Gott, der uns in Jesus begegnet, uns vertrauenswürdig begegnet. Das ist jedenfalls die tiefe Überzeugung des Neuen Testamentes. Gott wirbt in Jesus um unser Vertrauen. Jesus ist sozusagen die große vertrauensbildende Maßnahme Gottes. Der Gott, der uns in Jesus begegnet, begegnet uns vertrauenswürdig. Darum ging es vor allem gestern. Jesus sagt zum Beispiel so Sachen wie, in der Welt ist es so, dass die Mächtigeren ihre Macht dazu missbrauchten, ihre Untertanen runterzuhalten, niederzumachen. Bei mir ist das anders. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Ich gebrauche meine Autorität nicht dazu, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um euch zu dienen, um mein Leben hinzugeben für euch. An eurer Stelle. Solche Sachen sagt er. Und er sagt mit dem, wie er sich verhält Menschen gegenüber aus, dass es für die Beziehung zu Gott, die man in ihm eingehen kann, mit ihm eingehen kann, dass es für diese Beziehung keine Voraussetzung gibt. Er sagt, das Einzige, was du brauchst, ist das Vertrauen zu mir. Du brauchst keine weiteren Voraussetzungen mitzubringen. Da sitzt ein Mann auf einem Baum. Und diejenigen von euch, die christlich sozialisiert sind, bei denen klingelt es jetzt wahrscheinlich, wer das ist, da sitzt ein Mann auf einem Baum und wer so ein bisschen kindergottesdienstmäßig geprägt ist, der wird sofort Mitleid haben, weil er denkt, ja, Zachäus, armer Kerl, Außenseiter, tut mir ja auch leid. Wenn wir diesen Menschen damals begegnet wären, hätte er uns nicht leid getan, dieser Zachäus. Das war nämlich auch ein Kollaborateur mit der Besatzungsmacht, der damaligen Besatzungsmacht. Jemand, der irgendwo ein Haus am Weg gebaut hatte und den Händlern und den Leuten, die da vorbeifuhren, Wegeszoll abpresste, viel zu viel, die wirtschaftlich ausbeutete. Und die konnten aber nichts gegen ihn machen, weil die damalige Supermacht hinter ihm stand, mit ihren Soldaten. Und ein solcher Mensch war überhaupt nicht wohlgelitten. Dieser Zachäus sitzt auf einem Baum und guckt sich das Streiben auf der Straße an. Er sitzt auf diesem Baum, weil er relativ klein ist und über die Köpfe der Menschen, die da stehen, nicht hinweggucken kann und wartet. Und auf der Straße kommt so eine große Volksmenge langsam entlang gelaufen und sie tuscheln alle und er hört wieder diesen einen Namen, er hört Jesus. Und er weiß, Jesus kommt langsam näher. Er wartet darauf, ihn zu sehen. Er möchte ihn mal erleben. Und man muss sich doch nicht einreden, dass dieser Zachäus jetzt irgendein großes religiöses Interesse daran gehabt hätte, Jesus zu sehen. Der war wahrscheinlich einfach nur neugierig. Das Gemurmel wird immer lauter und immer lauter und dann hat man den Eindruck, ja, jetzt kommt dieser, von dem die alle reden, langsam näher. Jesus kommt mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Vertrauten an, bleibt unter dem Baum stehen und sagt, Zachäus. Und Zachäus denkt, der kennt ja meinen Namen. Und die Leute, die da drum rumstehen, denken sich, okay, darauf haben wir ja die ganze Zeit gewartet. Jetzt kommt die Moralpredigt. Finde ich gut, dass Jesus so als religiöser Wegweiser auch mal sagt, was Sache ist. Mal ganz eindeutig sagt, dass es so nicht geht. Freue ich mich drauf, denken sich die Leute. Jesus sagt zu Zachäus, Zachäus, komm runter, ich muss bei dir im Haus zu Gast sein. Und Zachäus denkt, wieso denn das? Und klettert vom Baum runter. Und die Leute, die da drum rumstehen, sagen sich, aha, wir verstehen, er will es ihm im Haus sagen. Okay. Und dann drängeln sie sich um das Haus herum. Jesus geht mit seinen Freunden, seinen engsten Vertrauten in das Haus rein. Und draußen stehen die Leute und warten. Und hast du schon gehört, was er gesagt hat? Ich habe noch nichts gehört. Aber von drinnen hört man gar keine Moralpredigt, sondern man hört Lachen, Smalltalk, Gläser klirren, hin und wieder geht die Tür auf und zu, der Party-Service liefert nach. Jesus feiert ein Fest mit diesem Zachäus und erwähnt mit keinem Wort das, wo sein Leben falsch läuft. Und genau durch diese Erfahrung kommt dann Zachäus plötzlich auf die Idee zu sagen, ich habe es gemerkt, ich möchte mein Leben ändern. Ich werde meinen Lebensstil auf den Kopf stellen, ich werde das, was ich Leuten abgenommen habe, ihnen vielfach zurückzahlen. Und die Leute drumherum sind völlig perplex. Das ist die Vertrauenswürdigkeit Gottes, die uns in Jesus begegnet. Nochmal, niemand ist gezwungen, das zu glauben, nur weil ich das erzähle. Aber lass den Gedanken doch mal zu. Wenn das wirklich stimmt, dass uns in diesem Jesus Gott begegnet, dann ist Gott ganz genau so. Dann fordert er keine Vorleistungen, sondern dann beschenkt er uns mit seiner Gegenwart und sagt, Hallo, ich möchte gerne mit dir ein Fest feiern. Und du brauchst nichts dafür zu leisten. Hier, endlich hier, hast du einmal einen Ort, wo du nichts vorweisen musst. Das Einzige, was ich mir von dir wünsche, ist dein Vertrauen. Ich hätte jetzt große Lust, noch viel mehr Geschichten zu erzählen. Ich lasse es mal bei der einen. Eine vertrauensvolle Beziehung zu dem Gott, der uns in Jesus Christus begegnet. Vertrauensvoll, weil Gott uns vertrauenswürdig begegnet. Und Beziehung, weil es tatsächlich um einen lebendigen Austausch im Hier und Jetzt geht. Das ist wirklich wörtlich gemeint. Wenn Christen von einer Beziehung zu Gott in Jesus reden, dann meinen sie das wörtlich. Es geht nicht nur darum, irgendeine religiöse Idee so zu pflegen, hin und wieder darüber zu reden, sondern es geht um eine Beziehung so real wie die Freundschaft mit meinem besten Freund. Das ist tatsächlich wörtlich gemeint, weil wir glauben, dass wir in Jesus ein lebendiges Gegenüber haben, nicht nur ein Denkgebäude. Damit sind wir schon beim zentralen Thema des Abends, nämlich bei der Auferstehung. Denn Christen glauben diesen Wahnsinn, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Dass der Jesus, der unter falschen Anschuldigungen, fadenscheinigen Anschuldigungen ans Kreuz gebracht und hingerichtet wurde und der jämmerlich gestorben ist, dass dieser Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er den Tod überwunden hat, von den Toten auferstanden ist. Warum ist das wichtig, dass Jesus auferstanden ist für den christlichen Glauben? Da möchte ich nochmal an die Ausgangsfrage erinnern, nämlich die Frage, was macht das Leben lebenswert angesichts des Todes? Nochmal, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen eine Herausforderung ist, jetzt um diese Zeit in einem Hörsaal über den Tod nachzudenken. Ich halte es aber für wichtig, weil der Tod nun einmal das Ende eines jeden Lebens von jedem Menschen ist, der in diesem Raum gerade sitzt. Deswegen finde ich, gehört es zu einem realistischen Lebenskonzept dazu, sich hin und wieder mal darüber Gedanken zu machen, wie man mit diesem Faktum umgeht. Den Tod kann man ja prima verdrängen und man kann ihn prima verharmlosen. Ein Spezialist darin ist Woody Allen, den ich ziemlich cool finde, aber an der Stelle ist ein Spezialist darin, etwas zu verdrängen und zu verharmlosen. Woody Allen hat zum Beispiel gesagt, hey, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich möchte halt einfach nicht dabei sein, wenn es passiert. Ja. Oder, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, aber ich bringe zur Sicherheit Unterwäsche zum Wechseln mit. Solche Sachen hat er gesagt. Also er ist ein Spezialist darin, etwas zu verharmlosen. Den Tod kann man verdrängen, man kann ihn verharmlosen, er bleibt dennoch real. Ein etwas unerwarteter Kronzeuge dafür war vor einer längeren Zeit Harald Schmidt. Zu der Zeit, als es die Harald Schmidt schon noch gab, ist er jetzt leider eingestellt worden. Aber da war das mal so, dass Harald Schmidt mitten in seinem Gerede so eine Art philosophischen Aussetzer hatte. Und irgendwann sagte in so einem Nebensatz, naja, wir müssen ja alle mal sterben. Und dann guckte er ganz bedeutungsschwanger in die Kamera und sagte, ja, wir müssen alle mal sterben. Ja, nicht, dass Sie jetzt Beschwerde-E-Mails an Sat.1 schreiben, wir müssen alle mal sterben. Was wäre, wenn man über den Tod hinaus hoffen könnte, und zwar begründet hoffen könnte? Was wäre, wenn man über dieses Faktum hinaus hoffen könnte? Ich weiß, wenn man das wirklich ernst meint, dann klingt das ziemlich unglaublich. Für Christen ist es dennoch die Grundlage ihrer Hoffnung. Die Grundlage unserer Hoffnung über den Tod hinaus ist die Auferstehung von Jesus Christus. Denn weil Jesus den Tod überwunden hat in der Auferstehung, wissen wir, dass auch unsere Beziehung mit Jesus über den Tod hinaus gilt. Jesus hat für uns den Tod überwunden. Wir werden sterben, aber es wird nicht dabei bleiben, sondern nach dem Tod erwartet uns die Gegenwart Gottes und wir werden bei ihm sein, bei dem Gott, der sich uns in Jesus vertrauenswürdig mitteilt. Wie kann man sowas glauben? Wie kann man so etwas glauben? Wenn Christen von der Auferstehung reden, dann meinen sie nicht ein rein symbolisches Ereignis. Sie meinen nicht nur, dass eine Idee weiterlebt, so wie die Werke eines großen Literaten in der kulturellen Erinnerung weiterleben, sondern sie meinen tatsächlich ein Ereignis in Raum und Zeit, ein historisches Ereignis. Dass man als historisches Ereignis zwar nicht beweisen kann, im strengen Sinne kann man allerdings auch kein historisches Ereignis beweisen, das aber, wie andere historische Ereignisse auch, plausible Gründe hat, die dafür sprechen. Und wenn ihr jetzt bei dem, was ich erzähle, skeptisch seid, dann seid ihr in bester Gesellschaft. Ich habe gestern und vorgestern schon betont, dass ich Skepsis für eine Tugend halte. Skepsis als die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas erzählt, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, kann er sein, aber sag mir Gründe. Aber Skepsis lässt sich dann auch auf sehr unglaublich klingende Sachen ein, wenn die Gründe wirklich gut sind. Wenn ihr also skeptisch seid, dann seid ihr in bester Gesellschaft, nämlich zumindest in der Gesellschaft der Jünger von Jesus im Neuen Testament. Die waren ja auch nicht leichtgläubig. Die haben ja nicht gesagt, ja klar, ich spüre es auch schon irgendwie, wahrscheinlich lebt er doch noch und spürst du es auch, ja, spür es auch. Nein, das waren ganz normale, bodenständige Menschen. Die haben gesagt, als sie zum ersten Mal gehört haben von der Botschaft, von der Auferstehung, wie taktlos, uns jetzt irgendwelche wirren Hoffnungen zu machen. Bevor ich das glaube, hat einer der Jünger gesagt, bevor ich das glaube, will ich ihn sehen, ich will ihn anfassen. Und dann fange ich vielleicht an, es zu glauben. Die waren nicht leichtgläubig, für die stand ziemlich viel auf dem Spiel. Das muss man sich wirklich nicht einreden. Also, wenn ihr mit einer solchen Skepsis, es klingt unglaublich, aber ich will mich mal darauf einlassen, dass es vielleicht stimmen könnte, wenn die Gründe gut genug sind. Wenn ihr mit einer solchen Skepsis an die Botschaft von der Auferstehung herangeht, dann werdet ihr ein paar sehr spannende Entdeckungen machen. Ich nenne mal drei Denkhilfen für die Auferstehung. Drei Denkhilfen für die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich beschränke mich mal auf diese drei. Die erste Denkhilfe, das leere Grab. Alle Texte, die überhaupt vom Grab reden, gehen selbstverständlich davon aus, dass das Grab am dritten Tag leer war. Das wurde übrigens auch von den Gegnern der Auferstehung nicht bestritten. Sie hatten nur eine andere Erklärung dafür. Und wir können diese alternativen Erklärungen für das leere Grab ja gerne mal durchgehen. Wir können es ja mal ausprobieren. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, warum das Grab leer war. Zum Beispiel, jemand hat den Leichnam entwendet. Okay, wer sollte das sein? Die jüdische Führungsschicht, die religiösen Autoritäten oder die römischen Autoritäten, die Jesus ans Kreuz gebracht hatten? Warum? Damit handeln sie sich einen Auferstehungskult ein von jemandem, den sie vorher noch als Staatsverbrecher hingerichtet hatten. Und sie hätten ja nur, als die Jünger dann angefangen haben, in Jerusalem von der Auferstehung zu predigen, den Leichnam vorzeigen müssen und sagen können, ja, da ist er doch, von wegen Auferstehung. Hier ist er. Er verwest. Wer sonst hätte den Leichnam entwenden können? Die Jünger? Warum? Natürlich kann man sich in etwas hineinsteigern, von dem man gerne glauben möchte, dass es wahr ist. Das gibt es. Es ist allerdings ziemlich schwer, sich in etwas hineinzusteigern, von dem man weiß, dass es eine Lüge ist, weil man nämlich selber dabei war, als man es erfunden hat. Das ist ziemlich schwer. Zumal die Jünger ja auch subjektiv überhaupt nichts davon hatten, wenn das Ganze nicht stimmte. Die haben danach 30, 40, 50 Jahre lang die Botschaft von der Auferstehung gepredigt und sind dafür fast alle den Märtyrertod gestorben. Warum? Wenn sie selber gewusst hätten, dass es eine selbsterfundene Lüge ist, ist das nicht zu erklären. Das leere Grab. Zweitens, die Frauen am Grab. Die ältesten Texte, die von der Auffindung des leeren Grabes reden, reden davon, dass unter den ersten Zeugen auf jeden Fall Frauen waren. Das ist aus heutiger Sicht nicht erstaunlich, aus antiker Sicht ist es ausgesprochen erstaunlich. Denn man muss wissen, dass zur damaligen Zeit das Zeugnis von Frauen vor Gericht nichts galt. Das tut mir leid, aber das war so. Das heißt, wenn damals eine Frau etwas vor Gericht bezeugte, dann musste mindestens noch ein Mann dazukommen und sagen, ja, das stimmt schon, was sie erzählt. Sonst hätte man ihr nicht geglaubt. Das tut mir wirklich leid, aber es war so. Das heißt aus heutiger Sicht, dass wir sicher sein können, dass zumindest an dieser Stelle diese Texte nicht manipuliert sind. Denn aus damaliger Sicht wäre man ja schön blöd gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, das Grab ist leer und Frauen haben ihn gefunden. Das hätte man damals niemandem geglaubt. Also wenn man damals eine sehr glaubhafte Geschichte hätte konstruieren wollen, dann hätte man bestimmt nicht die Geschichte so konstruiert. Denn wir heute wissen ja, dass Frauen ein wahrhaftiges Zeugnis ausstellen können. Also, mal ganz im Ernst, ja? Ich bin ja überzeugt davon, dass Gott Humor hat. Und für mich ist das eine der großen Pointen Gottes, der Geschichte, dass das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte aus meiner Sicht, aus christlicher Sicht, dass es zuerst Frauen offenbart wird in einer Zeit, wo ihr Zeugnis vor Gericht nichts galt. Also ich bin überzeugt davon, dass Gott Humor hat. Das ist so eine der Gründe dafür. Also zweitens, die Frauen am Grab. Die dritte Denkhilfe für die Auferstehung. Der erste Korintherbrief, das 15. Kapitel. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass die ältesten Schriften im Neuen Testament, die also als erste entstanden sind, dass es gar nicht die Evangelien waren, also die Lebensbeschreibungen von Jesus, sondern die Briefe. Die Briefe, die die urchristlichen Missionare und Apostel an ihre Gemeinden geschrieben haben, zum Beispiel die Briefe von Paulus, die sind wahrscheinlich, und da sind sich die Forscher, auch die ganz kritischen Forscher, einig, in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts entstanden. Also rund 20 Jahre nach den Ereignissen, um die es geht. Rund 20 bis 25 Jahre nach den Ereignissen schreibt Paulus im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel sinngemäß Folgendes. Liebe Korinther, als ich euch damals von der Auferstehung erzählt habe, habe ich euch ja auch nichts anderes erzählt, als das, was euch die Leute von Jerusalem erzählt haben, nämlich, dass Jesus gestorben ist, so wie die alten Schriften es vorhergesagt haben, dass er dann auferstanden ist, dann ist er seinen Jüngern erschienen, jetzt nennt er ein paar Namen. Danach ist er über 500 Menschen auf einmal erschienen, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind schon tot. 500 Menschen auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind schon tot. Versteht ihr? Paulus macht sich mit einer solchen Aussage rund 20 Jahre nach den Ereignissen ungeheuer angreifbar. Denn man hätte ihn ja fragen können, ja, 500 Leute, die meisten davon leben noch, wo sind sie denn? Sag sie mir. Gib mir die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen. Gut, das hätte man damals nicht gesagt, ja. Aber das war ja nicht die Steinzeit, das war das Römische Reich. Da konnte man rumreisen, man konnte Briefe befördern, innerhalb von einer Woche, von einem Mittelmeerrand zum nächsten. Also man konnte schon Nachforschungen anstellen. Versteht ihr? So schreibt man keine Märchen. Wenn man ein Märchen schreibt und gefragt wird, sag mal, wann war das denn, wovon du da erzählst? Dann würde man sagen, vor langer, langer Zeit. Und wo war das? In einem fernen, fernen Land. Aber so schreibt Paulus nicht den ersten Korintherbrief. Und wir finden aus einer Zeit, in der es nicht möglich war, irgendwelche gegen den christlichen Glauben gerichteten Zeugnisse zu unterdrücken, wo die christliche Gemeinschaft eine winzige Splittergruppe war, auch keine Gegenbeweise. Also, dritte Denkhilfe, 1. Korinther 15. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich belasse es mal dabei. Was ändert sich denn, wenn man das glaubt? Was ändert sich denn, wenn man das glaubt, dass Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist? Dann ändert sich eine ganze Reihe von Sachen. Zum Beispiel wird das bestätigt, was er von sich selber gesagt hat. In Wort und Tat hat er von sich selber gesagt, in mir begegnet euch Gott persönlich und wenn ihr eine Beziehung zu Gott haben möchtet, dann könnt ihr diese Beziehung in mir eingehen. Wenn er wirklich den Tod überwunden hat, dann bestätigt das diesen ungeheuren Anspruch. Das ist das Wichtigste. Und was heißt das für uns? Was ändert sich für unser Leben, wenn man das glaubt? Dann ändern sich mindestens zwei Dinge. Das erste, dann haben wir Grund zu einer Hoffnung über den Tod hinaus. Wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben, mit diesem Jesus, der den Tod überwunden hat, dann haben auch wir Grund zu einer Hoffnung über den Tod hinaus. Und das entkrampft dieses Leben ganz enorm. Denn ihr müsst euch das ja mal klar machen. Wenn man normalerweise davon ausgeht, okay, du hast jetzt 70, 80 plus x Jahre, wenn es hochkommt, dann könnte man ja denken, okay, jetzt versuche ich aus diesen begrenzten Jahren so viel wie möglich zu machen. Alles rauszuholen, was ich rausholen kann. An Erlebnissen, Erfahrung, Status, Besitz, Beziehung. Und ich sollte mich beeilen, denn die Zeit ist begrenzt. Es gibt ja Leute, die so leben. Das ist sehr intensiv, aber auch ziemlich stressig. Also so kann man leben. Aber stellt euch mal vor, man könnte diesen, wirklich, ich weiß, das ist Wahnsinn, man könnte diesen Wahnsinn glauben, dass nach dem Tod der Tanz erst anfängt. Das hat eine Auswirkung auf dieses Leben. Das macht nicht etwa abgespaced und religiös überdreht, sondern wenn man es richtig versteht, dann hilft es, dieses Leben sehr viel entspannter und deswegen auch sehr viel bewusster zu leben. Stellen wir uns mal zwei Wanderer vor, die seit, sagen wir mal, 48 Stunden unterwegs sind. Und zwar irgendwo in der Pampa. Sie haben seit genau so langer Zeit auch niemanden gesehen. Es ist kalt, es ist so ein nasskalter Nieselregen. Ihre letzten Vorräte sind fast aufgebraucht. Sie haben keine Ahnung, wo sie sind und wie sie wieder nach Hause kommen sollen. Die Lage ist aussichtslos. Und stellen wir uns jetzt vor, dass einer von diesen beiden Wanderern auf einmal ganz fröhlich wird. Und er tänzelt so um den anderen herum und bietet ihm seinen letzten Rest Tee an und seinen Mantel und sagt, soll ich dir noch tragen helfen? Jetzt kann man sich sagen, okay, das kommt ja manchmal vor in solchen Grenzsituationen, dass einer von beiden austickt. In Wirklichkeit aber hat einer von den beiden Wanderern ein Schild im Wald, im Unterholz gesehen, das hat der andere nicht gesehen. Auf diesem Schild steht Rasthof zum Hirsch, 500 Meter links. Kost und Logis für Wanderer frei. Das hat der eine von den beiden gesehen, der andere noch nicht. Die Lage der beiden hat sich in diesem Moment noch nicht geändert, aber die Aussichten des einen haben sich geändert. Und das verändert sein Verhalten im Hier und Jetzt. Also versteht ihr? Wenn man die Auferstehung glauben kann, dann kann man auf eine sehr viel entspanntere und deswegen auch sehr viel bewusstere Weise durchs Leben gehen. Man kann zum Beispiel zu Leuten sagen, hey, ich kann dir auch von meiner Zeit abgeben. Ich habe ewig viel davon. Oder ich brauche nicht mehr alles für mich rauszuholen. Ich brauche keine Panik mehr zu haben, irgendwas zu verpassen. Das Beste kommt ja noch. Das macht nicht etwa passiv und irgendwie so eine Egalhaltung, sondern es hilft gerade dieses Leben sehr viel bewusster und entspannter zu leben. Das ist also das Erste, was sich ändert, wenn man das wirklich glaubt. Eine Hoffnung über den Tod hinaus und die entkrampft dieses Leben. Das Zweite, was sich ändert, ist, dass man in allem, was man tut und erlebt, ein lebendiges Gegenüber hat. Denn wir glauben ja, dass Jesus nicht nur eine Idee ist, über die man schön fabulieren kann, sondern dass er lebendig hier ist, mindestens so real wie der Tisch vor mir, den ich anfassen kann. Nicht sichtbar, nicht fühlbar, aber mindestens so real wie alles, was uns hier umgibt. Das glauben wir. Und das gibt all dem, was uns Jesus im Neuen Testament zuspricht, natürlich noch einen ganz anderen Klang. Also der Jesus, der uns im Neuen Testament begegnet, der spricht uns unseren Wert als Menschen von außen zu, ohne dafür irgendetwas zu fordern. Und wenn dieser Jesus die ganze Zeit bei mir ist, dann tut er das auch die ganze Zeit mit mir. Er spricht mir die ganze Zeit meinen Wert zu und das hilft ein kleines bisschen lockerer, mit den Anforderungen und Herausforderungen dieses Lebens umzugehen. Ich erinnere mich, dass ich, als ich schon mal einen ähnlichen Vortrag wie diesen gehalten habe, dann nachher im Foyer des Hörsaals stand und ein Mensch kam auf mich zu, den ich nicht kannte und sagte, ich habe eine Frage. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun, wenn es mir mal so richtig schlecht geht, wenn ich mal so richtig down bin? Und ich guckte diesen Menschen an, ich hatte ihn wie gesagt noch nie vorher gesehen und sagte, also ausgehend von dem, was ich gerade im Vortrag gesagt habe, würde ich dir empfehlen, dass du dir von Gott zusprechen lässt, dass du wertvoll bist, so wie du bist, dass du einzigartig gemacht und geliebt bist, so wie du bist, dann hast du zumindest die Chance, dein Leben als sinnvoll und erfüllend zu erfahren, unabhängig davon, wie die äußeren Lebensumstände sind. Er guckte mich an und kräuselte so die Stirn und sagte, ja, das hört sich gar nicht so schlecht an. Kann ich denn einfach so mit Gott reden? Und ich dachte, hey, über diese Frage freue ich mich. Ich habe gesagt, klar, du kannst einfach so mit Gott reden, selbst wenn du noch nicht mal weißt, ob du an ihn glauben kannst. Du kannst auch testweise mit ihm reden. Einfach so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und das kann dann der Anfang eines Gesprächs mit ihm sein. Wenn ich den auferstandenen Jesus Christus glauben kann, dann weiß ich, dass ich bei allem, was ich tue und sage, ein lebendiges Gegenüber habe. Und dieses lebendige Gegenüber, das ist der Gott, der mich selber gemacht hat. Also wenn uns in Jesus Gott begegnet, dann haben wir in Jesus Kontakt zu demjenigen, der jeden Einzelnen, der hier sitzt, gemacht hat. Und zwar wunderbar und einzigartig. Ja, ich stelle mir vor, dass Gott, als er die Welt gemacht hat, von jedem Einzelnen, der hier sitzt, sich gedacht hat, jetzt mache ich etwas ganz wunderbar, einzigartig, Schönes, jetzt mache ich den Saki oder die Simone oder so. Ihr könnt also von euch sagen, ich bin so etwas wie eine Stradivari Gottes. Denn Gott hat seine ganze Kreativität in jeden Einzelnen hineingelegt. Ihr könnt auch sagen, ich bin so etwas wie ein Picasso Gottes. Picasso muss man ja nicht mögen, aber er ist zumindest viel wert. Und wenn das stimmt, dass uns in Jesus Christus Gott begegnet, dann haben wir in dem auferstandenen Jesus genau mit diesem Kontakt, mit diesem Gott Kontakt, der uns einzigartig gemacht hat und der es gut mit uns meint, der ganz genau weiß, wie wir gebaut sind und was gut für uns ist. Wir können unser Leben in einem Gespräch, in einer lebendigen Kommunikation mit genau diesem Gott verbringen. Und genau dieser Jesus fragt jetzt, wenn das stimmt, dass er auferstanden ist, dann fragt genau dieser Jesus jetzt. Hier, willst du mit mir leben? Möchtest du in einer lebendigen Kommunikation mit mir leben? In einer Hoffnung über den Tod hinaus? Ich bitte dir das an. Ich habe alles getan, um dir zu zeigen, dass du mir vertrauen kannst. Das Einzige, was ich mir von dir wünsche, ist dein Vertrauen. Wie kann man darauf antworten? Gibt es eine Möglichkeit, darauf zu antworten? Es wäre ja unfair, wenn man die ganze Zeit darüber redet, Christsein ist eine tolle Sache, ist intellektuell redlich begründbar, macht existenziell Sinn, gibt Hoffnung, gibt Wert. Es wäre ja unfair, wenn man die ganze Zeit darüber redet und niemals erzählt, wie man damit anfängt. Wie wird man Christ? Wie geht das? Ich weiß nicht, ob das für viele von euch eine Frage ist. Für manche vielleicht schon. Für manche, die heute zum ersten Mal da sind, ist es eine Frage, eventuell, die viel zu früh kommt. Für andere ist es eine Frage, die vielleicht gerade genau richtig ist. Das weiß ich nicht. Das wisst ihr selbst. Wie wird man Christ? Ich kann euch nur empfehlen, die Fragen, die ihr vielleicht noch habt, zu klären. Vielleicht habt ihr in euch drin noch eine ganze Reihe von Fragen an den christlichen Glauben. Ich kann euch empfehlen, diese Fragen anzusprechen und zu klären. Vielleicht wollt ihr nachher draußen im Café euch irgendeinen Christen schnappen und ihn mit dem Rücken gegen die Wand stellen, so macht man das, und ihm sagen, jetzt beantworte mir folgende Frage, los, feuert. Ja. Er wird vielleicht nicht alles wissen, aber er wird euch die wichtigsten Fragen sicherlich ansatzweise beantworten können. Ich glaube, ihr könnt selber unterscheiden, welche Fragen zentral für euch zu klären sind, um einen Anfang mit Gott zu machen, und welche Fragen auch später noch geklärt werden können. Ich habe schon eine ganze Reihe von Fragen für mich geklärt, aber sicherlich nicht alle. Und ich bin schon eine ganze Weile Christ. Okay, also Fragen klären. Vielleicht ist es dann ein Gefühl, das sich bei euch ergibt, dass ihr jetzt gerne weitergehen würdet und diese Beziehung, von der ich rede, anfangen möchtet. In jeder Beziehung zwischen zwei Seiten muss ich irgendwann mal eine Seite verbindlich erklären und muss sagen, wie sie nun zu der anderen Seite steht. Wenn das nie passiert, dann eiern nur beide Seiten ewig rum, wie so zwei Wackelpeter, die versuchen, sich aneinander zu klammern. Das funktioniert nicht. Christen glauben, dass Gott genau das schon längst getan hat, dass er sich für die Beziehung mit jedem Einzelnen von uns entschieden hat. Und dass er zu jedem einzelnen Menschen hier, in diesem Raum, an dieser Uni, in der ganzen Stadt, sagt, ja, in vollem Wissen darüber, wer du bist und wie du bist, sage ich ja zu dir. Und ich sage dieses riesengroße Ja in der Person Jesus Christus. Dieses Ja ist absolut zuverlässig und du kannst und du musst nichts dafür tun und du kannst mich auch nicht wieder davon abbringen. Das haben schon ganz andere versucht. Das geht nicht. Und alles, was ich mir wünsche, ist, dass du auch Ja sagst zu mir. Wie kann man ein solches Ja sagen? Zum Beispiel im Gebet. Das ist nicht die einzige Form. Ein solches Ja kann sich auch entwickeln im Laufe einer Lebensphase. Aber eine mögliche Form, vor allem wenn man schon ein erwachsener Mensch ist, ist ein Gebet zu sprechen, in dem man Gott sagt, dass man von jetzt an mit ihm leben möchte. Wir haben ein solches Gebet mal entwickelt. Man kann das auch anders formulieren. Das ist jetzt nicht die Bibel, sondern das ist eine Formulierung, die wir entwickelt haben, die versucht, in möglichst knappen, verständlichen Worten auf den Punkt zu bringen, was man zu Gott sagen kann, wenn man eine Beziehung mit ihm anfangen möchte. Ich möchte dieses Gebet mal vorlesen. Ich sage bewusst, ich lese es vor. Ich spreche es nicht als Gebet, sondern ich lese es zur Information vor. Jesus Christus, ich danke dir, dass in dir Gott selbst zu mir gekommen ist. Danke, dass du mich liebst und mich rufst, dir zu folgen. Ich bekenne, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir, wo ich schuldig geworden bin. Ich vertraue dir hiermit mein Leben an. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und alles auf dich genommen hast, was mich von Gott trennte. Danke, dass du mir vergibst und mich bedingungslos annimmst. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. In deiner Kraft will ich von jetzt an mit dir leben. Erfülle mich mit deinem Geist, stärke meinen Glauben und zeige mir meinen Platz in der Gemeinschaft der Christen. Zu dir gehöre ich im Leben und im Sterben. Amen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch dieses Gebet nachher am Ausgang abholen. Da werden Leute stehen, die euch anbieten, eins mitzunehmen. Das ist so eine Karte mit einem kleinen Erläuterungstext und diesem Gebet. Und einfach zu Hause in Ruhe darüber nachdenken. Es geht nicht um den Überschwang des Gefühls, sondern um eine bewusste Entscheidung. Und vielleicht kommt ihr dann in dem Denkprozess dazu, ja, dieses Gebet kann ich mir zu eigen machen und ich kann es bewusst sprechen. Vielleicht wollt ihr das zusammen mit einem Christen tun, den ihr kennt. Vielleicht wollt ihr das alleine tun, das ist eure Sache. Wir bieten euch aber zusätzlich noch etwas anderes an, nämlich nach dem Ende dieser Veranstaltung, also nach dem Ende der Fragerunde, die jetzt gleich kommt, nach einer kleinen Pause, ist jeder, der dieses Gebet tatsächlich sprechen möchte, mit anderen zusammen eingeladen, hier nach vorne vor das Podium zu kommen, nachdem sich der Saal geleert hat. Also es wird ja nach dem Ende der Fragerunde eingeladen, ins Café nach drüben zu gehen, und ich bitte alle, die das nicht betrifft, dann auch den Raum zu verlassen. Aber alle anderen, die gerne dieses Gebet sprechen möchten, sind dann eingeladen, hier nach vorne zu kommen. Dann werde ich da sein, dann werden ein paar Leute von der Studentengruppe hier sein, die euch helfen können. Dann werde ich ein paar Fragen beantworten, wir können uns über ein paar Sachen noch unterhalten. Und dann werden wir anbieten, auch dann ist es ein Angebot, dieses Gebet gemeinsam zu sprechen. Wenn ihr den Eindruck habt, ja, ich glaube, das könnte ich, dann ist es eine Einladung zu kommen. Wie gesagt, nach dem Ende der Fragerunde, nach einer ungefähr 5-minütigen Pause, und alle, die das nicht betrifft, bitte ich, den Raum dann zu verlassen. Was passiert, wenn man ein solches Gebet spricht? Ich kann euch nicht garantieren, dass sich daraufhin unmittelbar außergewöhnliche emotionale Erlebnisse einstellen. Das wäre unredlich. Bei manchen Leuten ist das so, aber nicht bei allen. Das ist aber auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass, wenn ihr dieses Gebet sprecht, ihr sicher sein dürft, dass ihr mit dem ersten Satz, nein, mit dem ersten Wort, mitten im Herzen Gottes seid. Und dann geht der Tanz erst los. Vielen Dank fürs Zuhören.
Okay. Hallo, hört ihr mich alle? Ja, gut. Ihr könnt jetzt eure Fragen aufschreiben. Ich hoffe, oder ich gehe davon aus, dass jeder einen Stift hat. Wenn nicht, könnt ihr auch links oder rechts auf den Plätzen gucken, wenn bei euch keiner liegt, ja? Ich hoffe, jeder hat einen. Genau, jetzt könnt ihr eure Fragen aufschreiben und zwei nette Mädels werden die dann einsammeln und zu uns runterbringen, und Matthias Clausen wird die Fragen beantworten. Die Kritik, die ihr habt, die dürft ihr nachher beim Rausgehen in Boxen stellen, die da bereitstehen an der Türe am Ausgang.
Entschuldigung, können wir das gleich machen nach den schriftlich gestellten Fragen, ja? Aber bitte merkt ihr deine Frage. Ja. Also eine alternative Erklärung für den verschwundenen Leichnam. Okay, also das vergessen wir nicht.
Gut, dann fange ich einfach mal an. Hier stehen zwei Fragen drauf. Was ist für dich das Tolle am Christsein? Und worin unterscheidet sich das Leben eines Christen von dem anderer Menschen?
Also das Beste am Christsein ist meines Erachtens, dass ich glaube, dass der christliche Glaube wahr ist. Das habe ich ja kurz gesagt. Ich glaube, dass es eben nicht nur eine schöne Idee ist, sondern dass das tatsächlich stimmt. Und dass deswegen all die ganzen anderen Sachen, von denen ich so ansatzweise geschwärmt habe, auch stimmen. Das ist ja viel wichtiger, als dass sie schön klingen. Zum Beispiel, dass Gott mich und uns bedingungslos annimmt und dass wir ihn davon nicht abbringen können. Dass Gott für unser Leben sorgen möchte, dass wir uns ihm anvertrauen können, dass er besser weiß als wir, was gut für uns ist, dass wir in ihm eine klare Orientierung haben, dass wir in ihm Hoffnung über den Tod hinaus haben und so weiter. Also das ist alles ganz toll, und das ist aber gerade deswegen so toll, weil es auch meines Erachtens wirklich stimmt. Und wie unterscheidet sich das Leben eines Christen von einem anderen Menschen? Das kann man von außen nicht immer so sehen. Ich würde mir erwarten, dass man im Leben eines Christen Veränderungen wahrnimmt, dass also die Botschaft der Liebe Gottes, die ihn erreicht, ihn auch verändert, ihn gelassener macht, fröhlicher, freundlicher und so weiter. Es ist allerdings so, dass Menschen unterschiedliche Startvoraussetzungen haben. Also Menschen kommen aus unterschiedlichen familiären Hintergründen und es fällt ihnen unterschiedlich leicht, nette Menschen zu sein. Und deswegen reicht es nicht, von außen auf alle Menschen zu gucken und zu sagen, die Christen müssten auf jeden Fall irgendwie entspannter sein als alle anderen, wenn man nicht genau weiß, wo diese Leute herkommen. Aber ich würde mir erwarten, dass im Leben eines Christen, da wo er das Evangelium wirklich richtig verstanden hat und wo es in seinem Umfeld auch richtig verkündigt wird, dass sich solche Entwicklungen einstellen.
Okay. Wie kann ich damit umgehen, Jesus ständig zu enttäuschen, weil ich so ein schlechter Christ bin?
Also, wenn das so ist, dann bist du in weltweiter Gemeinschaft, weil alle Christen Jesus ständig enttäuschen, aber das ändert nichts an seiner bedingungslosen Liebe. Wie kann ich damit umgehen? Meine Überzeugung ist, dass die immer neue Erfahrung dieser vergebenden Liebe genau die Veränderung bewirkt, die jeder moralische Druck niemals bewirken könnte. Also die Vergebung, die Annahme, die Gott in Jesus anbietet, ernst nehmen, sie sich gefallen lassen, sie zu genießen und dann zu gucken, was passiert. Und dann werden sich Veränderungen einstellen.
Ich habe hier noch eine Frage auf dem Zettel. Wie funktioniert ein Gespräch mit Gott, wenn er nicht antwortet?
Da habe ich letztens auch wieder eine ganz nette Geschichte gelesen, auch wieder von Mutter Teresa. Sie wurde mal gefragt von jemandem, wenn Sie zu Gott reden, was sagen Sie denn dann? Und sie sagte, ich rede gar nicht so viel, ich höre zu. Und Gott, was sagt Gott? Und dann hat sie wieder gelächelt, Gott hört zu. Also das ist ein Teil der Antwort. Der andere Teil ist, dass wenn man zu Gott redet, man ihn um konkrete Dinge bitten kann, und man erwarten darf, dass sich dann auch konkrete Auswirkungen einstellen. Nicht unbedingt immer so, wie man selber sich das vorstellt, aber doch so, dass sie erlebbar sind. Man kann auch erwarten, dass man Gottes Reden spürt. Nicht unbedingt im Sinne einer auditiven Wahrnehmung, sondern im Sinne eines Eindrucks und einer Gewissheit. Dass man weiß, ohne erklären zu können, ja, hier hat mir Gott etwas gesagt. Gott hat mich auf eine Sache hingewiesen. Zum Beispiel ist mir ein Bibelspruch plötzlich aufgefallen oder eine Einsicht ist mir gekommen. Mir ist eine Sache klar geworden. In mir ist eine Freude entstanden oder eine Gelassenheit, die ich mir nicht erklären kann. Und dann gibt es allerdings auch Leute, die mir glaubhaft versichern, dass sie Gott auf eine noch sehr viel deutlichere Weise hören. Dass sie tatsächlich hören, was Gott zu ihnen sagt, so dass sie wirklich die Worte nennen können. Das ist nicht bei jedem Christen so, aber das ist auch eine Möglichkeit, wie Gott antwortet.
Ich habe hier gerade noch eine. Wenn man ein Christ geworden ist, bleibt man das für immer oder kann man wieder verloren gehen?
Also ich sage immer, wenn man mich mit dem Rücken gegen die Wand stellt und mir eine Pistole auf die Brust hält und sagt, wie ist es denn jetzt? Entweder oder. Entweder man kann wieder abfahren oder man kann nicht wieder abfahren, würde ich sagen, denn die Frage scheint ja auch von einem Christen gestellt zu sein, Römer 8, die letzten beiden Verse. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das gilt allerdings nur, wenn mir die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Sonst würde ich auf die Mahnungen im Neuen Testament hinweisen, tatsächlich dran zu bleiben. Davon ist das Neue Testament voll. Von dringenden Mahnungen auch wirklich dran zu bleiben. Sich der Liebe Gottes nicht zu verschließen. Aber nochmal, die Kraft dran zu bleiben, ist nur, diese Liebe Gottes, die keine Vorleistungen fordert, an sich heranzulassen. Das ist also auch nicht eine moralische Leistung, die da gefordert ist. Es ist nur eine Offenheit, die sich entwickeln kann in der Begegnung mit der Liebe Gottes.
Okay. Ich habe hier noch, was bewirkt Gebet, aber das hast du ja eigentlich schon beantwortet. Und dann leben viele Christen unter ihrem Existenzniveau, weil sie Gott zu wenig zutrauen bzw. beten?
Klar. Also ich bin der Erste davon, denke ich. Und das gilt sicherlich für viele andere auch. Klar, also wir leben oft unter unseren Verhältnissen, weil wir die großen Versprechen Gottes nicht immer in Anspruch nehmen. Aber das kann sich ja noch ändern.
Inwiefern ist Christsein emotional erlebbar?
Ich glaube auch, dass das bei jedem Menschen verschieden ist, abhängig davon, wie ihr so gestrickt seid. Weil ich glaube, dass Gott unendlich kreativ und individuell ist und individuellen Menschen individuell begegnet. Bei mir war der Anfang meines Christseins eine relativ intellektuelle Sache. Ich habe mir Gedanken gemacht und kam zu einer Gewissheit, dass das Ganze stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn das stimmt, dann sollte ich vielleicht mein ganzes Leben danach ausrichten. Die emotionale Seite des Glaubens kam bei mir mit etwas Verspätung, nämlich in der Erfahrung der bedingungslosen Liebe Gottes. Und darin halte ich Christsein zentral für emotional erlebbar. Also die Erfahrung zu machen, egal wer ich bin, wie ich mich fühle, was ich hinkriege oder nicht hinkriege, mir gilt die Liebe Gottes. das ist eine Erfahrung, die kann man mit Worten schwer beschreiben, aber die kann ich nur jedem empfehlen.
Okay. Wenn man Gott nicht vertrauen kann, kann man auch kein Christ sein?
Ich glaube, es gibt einen Unterschied dazwischen, ein Vertrauen, das sich entwickelt hat, sozusagen an sich heranzulassen und einen Schritt mit Gott zu gehen, den Schritt, den Gott mit uns zusammengeht, und sich zu wünschen, dass man Gott vertrauen kann, aber irgendwelche Barrieren zu empfinden. Darüber habe ich ja gestern geredet, dass manchmal oder sehr oft Leute, die sich eigentlich wünschen zu glauben, merken, dass es ihnen gar nicht so leicht fällt. Das liegt aber nicht an ihnen und das liegt auch nicht an Gott, sondern das liegt zum Beispiel an Vorstellungen von Gott, die ihnen vermittelt worden sind. Und ich glaube, es ist Gottes Spezialität, solchen Menschen ganz behutsam zu begegnen und ihnen ihr Misstrauen und ihre Missverständnisse langsam auszuräumen. Also es gibt für Gott keine hoffnungslosen Fälle, sondern es gibt nur Menschen, die er mit seiner Vertrauenswürdigkeit erreichen kann. Der Weg ist allerdings verschieden. Manchmal ist es ein längerer Prozess, wo man merkt, wo die Barrieren, die man hat, dazu Gott zu vertrauen liegen und die von Gott aus dem Weg räumen lässt. Wie das konkret aussieht, darüber müssten wir uns dann individuell unterhalten. Also derjenige, der die Frage stellt, ist herzlich eingeladen, dann ganz nachher, wenn ich dann auch wieder im Café bin, mich zu fragen oder vielleicht einen anderen von den Mitarbeitern. Das hat dann ganz oft biografische Gründe, wenn man merkt, ich würde eigentlich gerne, ich kann nicht. Was man auf jeden Fall machen kann, ist, Gott zu bitten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist eine Bitte, die kommt im Neuen Testament vor. Und auf diese Bitte geht Jesus ein. Im Markus-Evangelium, 9. Kapitel, könnt ihr gerne nachlesen.
Genau, dann habe ich hier noch eine Frage. Wie soll eine Beziehung zu einem unsichtbaren Etwas funktionieren? Wieso ist Glaube eine Beziehung?
Also wie sie funktionieren soll, habe ich ja gerade versucht zu beschreiben. Sie hat vor allem mit dem Gespräch zu tun und damit, dass man das, was von Jesus Christus in der Bibel berichtet wird, ernst nimmt und für sich gelten lässt. Das sind die wesentlichen Merkmale der Beziehung. Und was dann sonst die Beziehung ausmacht, das kann man nur selber erleben. Dann macht man Erfahrungen, was passiert, wenn man sich im Alltag von Gott leiten lässt, wenn man mit ihm im Gespräch steht, ihn um Sachen bittet, die Dinge, die man als positiv erfährt, dankbar aus seiner Hand annimmt. Und auf einmal ist es eine Sache, die den ganzen Lebensvollzug, den ganzen Alltag bestimmt. Und das kann ich nur dringend empfehlen. Was war die Zusatzfrage?
Und jetzt noch eine, ja genau. Wieso ist es so wichtig, dass wir nach dem Tod weiterleben können? Reicht nicht das Leben vorher?
Ach ja, das war ja eben noch eine Frage, nämlich wieso überhaupt eine Beziehung? Oh. Ja, ist mir gerade wieder eingefallen. Wieso eine Beziehung? Nochmal, weil ich glaube, das einzige Zuverlässige, was ich über Gott sagen kann, kann ich sagen, weil Gott sich uns mitgeteilt hat in der Person Jesus Christus. Und er teilt sich in Jesus Christus als ein menschenfreundlicher Gott mit, der eine vertrauensvolle Beziehung wünscht. Und deswegen ist das so mit der Beziehung, meiner Überzeugung nach. Wie war das
genau
jetzt die andere Frage?
Wieso ist es so wichtig, dass wir nach dem Tod weiterleben können? Reicht nicht das Leben vorher?
Ich weiß nicht, warum es wichtig ist. Ich habe gesagt, warum ich es lebensförderlich finde und als lebensförderlich erlebe. Meine grundsätzliche Antwort ist, ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass uns das angeboten wird. Und ich glaube, dass wir etwas Unglaubliches verpassen, wenn wir dieses Angebot ausschlagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man auch innerhalb der Grenzen des Lebens sinnvoll und erfüllend leben kann. Ich glaube nur, dass man damit das gewaltigste Angebot des Universums verpasst.
Jesu Auferstehung. Jetzt sind zwei Möglichkeiten von Antworten. Direkt nach seinem Tod oder am dritten Tag nach seinem Tod?
Also die Evangelien berichten, dass am dritten Tag das Grab leer war und es wird gesagt, am dritten Tag ist er auferstanden. Darüber kann ich nicht hinausgehen.
Und unsere Auferstehung, wann?
Das scheint mir auch eine Frage zu sein, die von einem Christen gestellt wird, die vielleicht ermöglicht, zusammen ein paar Bibelstellen zu studieren. Dazu lade ich auch herzlich ein. Ich sage schon mal ansatzweise, dass letzten Endes die Auferstehung der Toten für das Ende der Geschichte vorausgesagt wird in der ganzen Bibel. Dass also am Ende der Zeiten Gott alle Menschen auferwecken wird und das Angebot besteht, dann mit ihm zu leben. Und dass diese Auferweckung eine körperliche Auferweckung ist. Also, dass wir dann tatsächlich körperlich sein werden, wie genau, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, das Entscheidende daran ist die Identität. Also, wir werden mit uns selbst identisch sein, so wie wir in diesem Leben sind. Deswegen konnte man beim Auferstandenen Jesus auch die Wundmale anfassen. Das ist durchaus wichtig. Das ist also für das Ende der Zeiten vorausgesagt. Wie ist das dann mit Leuten, die jetzt schon gestorben sind? Darf man dann trotzdem von denen sagen, die sind bei Gott? Ich würde sagen ja, weil für Gott Raum und Zeit ja nicht die gleiche Rolle spielen wie für uns. Dann war hier noch eine Frage, Peter, in Bezug auf die Auferstehung, die kannst du vielleicht auch noch stellen.
Ja.
Aber das Witzige an solchen Erklärungsversuchen ist ja, dass auch vorausgesetzt wird, dass das Grab leer war. Also niemand hat bezweifelt, dass das Grab leer war, es gab nur alternative Erklärungen. Das mit dem Nachbarn des Grabes, dass er den Leichnam weggeschafft hat, das ist auch alles ausgesprochen schwierig zu erklären, weil das Grab eines Hingerichteten, wie Jesus ja von einer römischen Wache bewacht wurde, die mit ihrem Leben für die Unversehrtheit, also des Grabes, einstehen musste. Das heißt, dieser Nachbar musste dann, damit seine Kohlköpfe nicht zertreten werden, die römische Wache überwältigen, den tonnenschweren Stein wegrollen, das Grab leeren, Jesus wegschaffen auf einen unauffindbaren Ort, und nachher hat sich auch niemand dafür interessiert, ob das Ganze vielleicht ein Missverständnis war. Das kann man natürlich vertreten, das haben ja auch viele Menschen vertreten, nämlich Teile der jüdischen Gegner der frühen Christen. Das halte ich nur für ausgesprochen unwahrscheinlich. Bitte. Danke, ja, also ich konnte ja eben nicht alle verschiedenen Alternativen aufzählen, die gibt es auch, dass das Grab unbekannt war, oder vielleicht meine ich jetzt gerade was anderes. Das, was ich im Kopf habe, ist die Theorie, dass die Frauen sich im Grab geirrt haben und am falschen Grab waren. Meinst du das? Ja. Aber das. Okay. Das passt allerdings deswegen nicht, diese Theorie vom unbekannten Grab, weil im Neuen Testament einerseits einhellig davon berichtet wird, gut, kann man sagen, ist parteiisch, aber weil ja auch die jüdischen Gegner, die Zeitgenossen Jesu, nicht bezweifelt haben, dass es ein Grab gab und dass es leer war. Also dieses Argument hätten noch nicht mal die damaligen Gegner der Auferstehung vertreten. Das ist also historisch ausgesprochen unwahrscheinlich. Jetzt machen wir noch eine Frage dazu und jetzt kommen noch ein paar andere, ne? Einfach um uns nicht nur hier festzubeißen.
Und zwar die Begründung, warum man diese Wache dahinstellt, die ist also äußerst interessant, nämlich damit die Jünger den Leichnam stehlen und erzählen, dass er auferstanden
ist. Ja, genau.
Man traute offensichtlich dieser Gruppe, die wohl als Scharlatane bezogen und so gewertet wurde, zu, dass sie so etwas machen könnten. Auf der anderen Seite die zweite Unreinheit, die ich entdeckt habe. Wenn ich den Text in Rom richtig verstehe, wollte er den Juden etwas beweisen. Das heißt ja, dann auch irgendwo geht nicht auf der, in der Samariter Städte und nicht auf der Heimstraße, sondern nur zu der verlorenen Schafe aus Israel. Mhm. Und das, was dann furchtbar seltsam ist, er lässt sich nach seiner Auferstehung bei den Juden nicht sehen. Mhm. Und das ist etwas, was.
Also, was war nochmal das Erste? Entschuldigung. Das Erste, die erste Anfrage.
Also diese
ach so, Entschuldigung, jetzt weiß ich es wieder.
Die Frage, was von Jüscher dann bis heute behauptet wird, dass das also
ja. Ja, okay, ich hab's. Ich würde es jetzt gerne beantworten. Hier sind einfach nur ein paar mehr Fragen. Also, die erste Anfrage war die des Vorwurfs, dass die Christen, also die Jesus-Jünger, den Leichnam stehlen wollten. Deswegen wird die Wache aufgestellt. Das wird ja von außen den Christen vorgeworfen. Und warum ich das für ausgesprochen unwahrscheinlich halte, dass sie sowas gemacht hätten, das habe ich ja schon gesagt. Das lässt sich also lebensgeschichtlich überhaupt nicht begründen. Darf ich die Frage bitte beantworten? Wir können ja danach in der Diskussion noch weiter fortsetzen. Hier sind einfach noch ein paar mehr Fragen. Also ich habe gerade schon gesagt, dass ich das aus den genannten Gründen für sehr unwahrscheinlich halte, dass die Jünger so etwas machen, weil sie subjektiv davon gar nichts hätten. Moment, ich bin noch nicht fertig. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Dass die jüdischen Gegner, also Teile des Judentums sind es ja nur, die Christen waren ja auch Juden, ja, die ersten Christen, dass die jüdischen Gegner der Jesusbewegung solche Theorien erfinden, das ist ja klar. Also Jesus selber wurde ja als vermeintlicher Staatsverbrecher, als Gotteslästerer hingerichtet. Es ist klar, dass die Gegnerschaft eine ganze Reihe von Kritikpunkten äußerte. Das heißt noch lange nicht, dass man die übernehmen muss. Also das gleiche Misstrauen gegenüber einer Parteilichkeit, die man ja auch neutestamentlichen Texten entgegenbringt, kann man auch an dieser Stelle diesen Quellen entgegenbringen. Und noch einmal, warum ich das für sehr unwahrscheinlich halte, dass die Jünger so etwas tun, habe ich ja schon begründet. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du noch nachhakst. Ich würde nur gerne weitermachen, weil einfach noch ein paar mehr Fragen hier sind.
Ja. Meine Frage war, wie denn, ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Text dargestellt wird, ob die Juden, den Römer sagen, pass mal auf, stellt da aber lieber eine Wache auf, sonst kommt die nachher noch an und...
Nein, die Wache wurde einfach...
Die Tatsache, dass dort Wachen aufgestellt werden, auf wessen Veranlassung ist das mal egal, muss begründet sein. Es muss irgendwie der Verdacht auftauchen, dass ein solches, das ist ja auch im Text eindeutig ausgesagt, dass eine solche Möglichkeit, von denen die Wachen aufstellen,
Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Begründungen. Da können wir gleich gerne die Texte studieren. Ich würde wirklich jetzt gerne weitermachen. Einfach im Interesse der anderen Fragesteller. Aber das können wir gleich gerne fortsetzen.
Ich habe hier noch eine Frage, die auch noch dazu passt. Wenn jemand, der sich hinrichten lässt, nach 2 Tagen wieder lebendig ist, dann ist das wohl kaum ein Opfer. Die Auferstehung macht also das Opfer zunichte.
Das glaube ich nicht. Und zwar nicht nur... Darf ich die Frage zum Ende beantworten? Ja? Also ich glaube das nicht. Und zwar nicht nur deswegen, weil der Kreuzestod eine ausgesprochen grausame Sache war. Nicht nur deswegen, sondern auch deswegen, weil ich ja davon überzeugt bin, was ich gestern gesagt habe, dass Jesus am Kreuz nicht nur, in Anführungszeichen, nur körperliche Qualen erlitten hat, sondern auch die Gottverlassenheit der ganzen Menschheit getragen hat. Und das ist für uns nicht im Ansatz auszumalen. Ein größeres Opfer, als dass der Mensch gewordene Gott selbst die Gottlosigkeit der ganzen Menschheit auf sich nimmt, kann man sich meines Erachtens nicht vorstellen. Deswegen funktioniert es nicht zu sagen, die Auferstehung ist ein Happy End, dass das Opfer rückgängig macht. Im Gegenteil, die neutestamentliche Überzeugung ist, dass die Auferstehung dieses Opfer in Kraft setzt. Wenn es die Auferstehung nicht gäbe aus christlicher Sicht, dann wären wir als Christen nur traurige Hinterbliebene, also nur ein Jesus Christus Gedenkverein. Aber das Gegenteil ist nach neutestamentlicher Auffassung und nach meiner Überzeugung der Fall.
Jetzt sind keine Fragen mehr auf Papierchen noch im Publikum, oder? Okay.
Gut, dann sage ich jetzt noch was zu dem, was ihr nach dem Vortrag noch machen könnt. Also ihr könnt die 3 Vorträge der 3 Abende auf jeden Fall auf CD haben. Draußen ist eine Liste ausgelegt. Ich glaube, entweder vor dem Hörsaal oder beim Café. Genau, und wenn ihr noch mehr von Jesus wissen wollt, dann könnt ihr einmal in den internationalen Bibelkreis gehen, für internationale Studierende. Da liegen draußen auch Flyer. Und zum Alpha-Kurs, wo draußen auch wieder Flyer liegen, der Alpha-Kurs, dazu sage ich vielleicht nochmal kurz was, ist einfach so ein Grundlagenkurs für Leute, die Christen werden wollen oder Interesse am christlichen Glauben haben. Ja, und also es werden halt Themen behandelt, wie wer ist Jesus, ist Glauben aktuell und so weiter. Die Basics werden einfach vermittelt von dem, was wir glauben und von dem, was in der Bibel steht. Ihr könnt auch unsere Website besuchen und oder mit den Leuten einfach am Stand quatschen, jeden Mittwoch in der Unihalle. Genau. Und Sarah sagt, wie es gleich weitergeht.
Okay, jetzt haben wir draußen das Café. Wenn ihr rauskommt, links, dann auf der rechten Seite Richtung Mensa. Dort erkennt ihr alle SNDler an roten Schildern und Seelsorger an grünen Schildern. Und genau, jetzt sagt euch Matthias noch was.
Ja. Ich wollte nochmal die Einladung wiederholen, die ich gerade ausgesprochen habe. Wenn euch dieses Gebet interessiert, könnt ihr euch es am Ausgang in die Hand drücken lassen und darüber nachdenken, mit Leuten reden. Und alle, die den Eindruck haben, ich kann ein solches Gebet jetzt sprechen und ich würde das gerne mit anderen Menschen zusammentun, die sind eingeladen, in gut 5 Minuten, wenn sich der Saal hier geleert hat, nach vorne zu kommen. Dann werde ich hier sein und ein paar von den Leuten von der Studentengruppe. Dann werde ich ein paar Fragen beantworten, wenn welche da sind. Und dann wird das Angebot bestehen, dieses Gebet gemeinsam zu sprechen und einen Anfang im Glauben zu machen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Alle anderen, die das nicht betrifft, bitte ich deswegen jetzt den Raum zu verlassen. Und nachher werde ich dann auch noch ins Café kommen. Dann können wir gerne ein paar der sehr anregenden Gespräche fortsetzen. Bis hierhin vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.